Ein bekanntes Diktum von Walter Benjamin ist ja, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Und dieses ist, ist gesperrt gedruckt, womit offensichtlich hervorgehoben werden soll, dass die Katastrophe nicht erst in der Zukunft kommt, sondern jetzt geschieht. Darin könnte eine Bedeutung von Walter Benjamin liegen, die es gerade nahelegt, sich in der jetzigen geschichtlichen Konstellation an ihn zu erinnern und sich auf ihn zu beziehen. Also unsere gegenwärtige geschichtliche Situation, die ich jetzt andeuten möchte unter dem Stichwort Krise des Kapitalismus, der immer weiter in die Katastrophe treibt, und das Denken von Walter Benjamin, das wesentlich veranlasst ist durch die Wahrnehmung der Katastrophe in seiner eigenen Zeit. Bevor ich zu einzelnen Aspekten komme, will ich zunächst ein paar biografische Anmerkungen machen, dann zum Zweiten einige Bemerkungen zur Lesbarkeit der Geschichte, für Walter Benjamin ein zentrales Thema, in einem dritten Punkt versuchen, Benjamins Kampf um Zeit und Geschichte als Kampf gegen den Mythos von der Wiederkehr des Gleichen, und zwar von der Wiederkehr des Gleichen im Kapitalismus, zu deuten. Viertens, nach den Grenzen für die Wiederkehr des Gleichen in der finalen Krise des Kapitalismus zu fragen. Fünftens, darauf einzugehen, was der gegenwärtige Augenblick der Gefahr, in der sich die Krise des Kapitalismus noch einmal anschärft, bedeutet. Und als letztes, sechstens, die Frage nach dem zu stellen, was denn das Rettende sein könnte. Also zunächst ein paar biografische Anmerkungen. Benjamin ist 1992 in Berlin geboren. 1892 in Berlin geboren, aufgewachsen in einer großbürgerlichen jüdischen Familie. 1912 begann er sein Studium der Philosophie an der Universität Freiburg. Das heißt, er war eingeschrieben in Philosophie. Aber das, was sein späteres Denken kennzeichnet, war schon so in seiner Studienzeit dadurch gegeben, dass er sich nicht auf ein Fach beschränkte, sondern über die Grenzen des eigenen Fachs, also sprich jetzt der Philosophie, hinausblickte auf Geschichte, Literatur und nicht zuletzt auf jüdische Religion. Das Denken von Benjamin war geprägt von der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und den genau in dieser Zeit heraufziehenden Gefahren von Faschismus und Krieg. Im März 1933 verlässt Benjamin Deutschland und lebt in Paris im Exil. Im Exil kommt es dann zur intensiven Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialforschung, das ja mit dem Namen Horkheimer und Adorno verbunden ist. Nach der Besetzung Frankreichs durch Deutschland flieht Benjamin vor den Nazis und kommt kurz vor Überschreiten der Grenze in Portbou um. Manche sagen, er hat Selbstmord begangen, andere denken, er sei am Stress der Flucht gestorben. Was ist für gesehen aus unserer heutigen Situation, könnte wesentlich sein für uns am Denken von Walter Benjamin? Ich käme damit zum zweiten Punkt, zur Lesbarkeit der Geschichte. Das Denken Walter Benjamins fokussiert sich gegen Ende seines Lebens immer mehr auf die Frage nach der Geschichte, und zwar nach dem Verhältnis von Gegenwart und Vergangenheit und darin auf den Zeitkern, in dem sich Gegenwart und Vergangenheit begegnen. Mit diesem Blickwinkel setzt sich Benjamin ab von einem bürgerlichen Wahrheitsbegriff, der ja verbunden ist mit seiner Zeitlosigkeit. Also die erhabenste Erkenntnis sind zeitlose Wahrheiten, die durch alle Zeiten tradiert werden, sozusagen ewige ontologische Wahrheiten. Dagegen, gegen solche Zeitlosigkeit, insistiert Benjamin auf dem Zeitkern. Benjamin setzt sich zugleich ab von Heideggers ontologisierender Rede von Geschichtlichkeit. In solcher Rede von Geschichtlichkeit geht es ja nicht um reale Geschichte, sondern um eine Charakterisierung, Existenzialisierung von Geschichte. Geschichte wird hier zu einer Befindlichkeit, also Sein, was Heidegger in Sein und Zeit zu denken versucht, ist eben nicht mehr wie im Sinne der klassischen Ontologie zeitlos, sondern wird in seinem Bezug zur Geschichte reflektiert. Aber Geschichte ist bei Heidegger nichts anderes als ein Existenzial, also eine Befindlichkeit. Es geht nicht um die reale Geschichte, sondern um Geschichtlichkeit jedes Seins und Seienden und jeder Erkenntnis. Ähnliches lässt sich dann auch sagen im Blick auf das menschliche Dasein, das Heidegger reflektiert. Das menschliche Dasein ist auch gekennzeichnet durch Geschichtlichkeit, aber es ist wiederum eine Befindlichkeit, eine Befindlichkeit, die nichts zu tun hat mit der, oder die nicht reflektiert auf die reale Geschichte. Genau darauf kommt es aber Benjamin an. Zudem setzt sich Benjamin in seiner Zeit vom Verständnis der Geschichte ab, wie es sich im Historismus herauskristallisiert hat. Der Historismus fragt nämlich danach, wie es in der Geschichte so wörtlich, so eine Formulierung aus diesen Zusammenhängen, wie es in der Geschichte wirklich gewesen ist. Dabei geht der Historismus von der Gegenwart aus und fragt zurück nach der Geschichte, wie es wirklich gewesen ist und versucht dann zu rekonstruieren, wie es denn zu dem, was in der Gegenwart wirkmächtig geworden ist, gekommen ist. Für Benjamin ist dieses Vorgehen ein Blick auf die Geschichte aus der Perspektive der Sieger. Das heißt, aus der Perspektive dessen, was in der Geschichte siegreich überlebt hat. Und ausgeblendet wird dabei in der Geschichte, im Blick auf die Geschichte, das, was in der Geschichte unterlegen ist, was besiegt worden ist. Also man kann auch sagen, die Opfer der Geschichte, die Opfer des Fortschritts im Blick auf die Moderne werden in dieser Sicht konsequent ausgeblendet. Im Historismus ist die Rede von der Einfühlung in die Geschichte, also von der Einfühlung in die Vergangenheit. Benjamin sagt, wenn diese Einfühlung aus der Perspektive der Gegenwart passiert, aus der Perspektive dessen, was siegreich geworden ist, dann ist solche Einfühlung nichts anderes als Einfühlung in die Sieger. Mit dem historisierenden Blick kann also nur das in der Vergangenheit erkannt werden, was in der Gegenwart siegreich überlebt hat, während Gescheitertes, Untergänge, Katastrophen und damit die Opfer der Geschichte im wörtlichen Sinne übersehen werden. Gegen die Vorstellung zeitloser Erkenntnis und des historischen Einfühlens beharrt Benjamin auf dem Zeitkern. Der Zeitkern ist der Kern, der die Geschichte erst lesbar macht. Und dabei ist wichtig, dass der Zeitkern gebunden ist an das Erkannte, wie auch an den Erkennenden zugleich. Also der Zeitkern steckt in dem, worauf sich die Erkenntnis richtet. Sie ist ein immanent, sie ist dem Objekt der Erkenntnis immanent. Sie steckt aber auch in dem Erkennenden selbst. Denn ich gucke ja immer aus dem Zeitkern heraus, der mich bestimmt. Und so treten, vermittelt über den Zeitkern, Gegenwart und Vergangenheit oder Vergangenheit und Gegenwart in eine Konstellation. Und diese Konstellation nennt Benjamin das Jetzt der Erkennbarkeit. Das Jetzt, in dem die Geschichte lesbar wird. Dieses Vorgehen, diese Herangehensweise hat erkenntnistheoretische Implikationen. Also Implikationen, die Frage nach Erkenntnismöglichkeiten berühren. Adorno hat in einem Aufsatz über Benjamin darauf hingewiesen, dass es bei Benjamin nicht, Zitat, um Wahrheit in der Geschichte, sondern Geschichte in der Wahrheit gehe. Es klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas kompliziert. Wahrheit in der Geschichte meint so viel wie, ja, jede Erkenntnis ist ja geschichtlich bedingt. Und deshalb, und das muss man im Erkennen, dem muss man im Erkennen Rechnung tragen. Und damit relativiert sich dann auch die Erkenntnis. Also relativiert sich, wird in eine Relation gestellt. Adorno sagt aber, es geht nicht um Wahrheit in der Geschichte, sondern um Geschichte in der Wahrheit. Und damit ist vorausgesetzt, dass Geschichte unwahr sein kann. Nicht im Sinne der Fakten, aber in der Geschichte können sich unwahre Verhältnisse etablieren. Und diese Verhältnisse sind nicht einfach zu rekonstruieren, wie es wirklich gewesen ist, sondern solche Verhältnisse sind zu kritisieren. Und damit ergibt sich ein kritischer Blick auf die Geschichte, eben nicht ein positivistischer, der vom Vergebenen ausgeht, sondern ein kritischer. Und das ist genau auch der Blick kritischer Theorie statt affirmativer Theorie. Demnach kann es, so Adorno im selben Aufsatz, nicht Aufgabe der Philosophie sein, ihre Zeit in Gedanken zu fassen, wie es Hegel als Aufgabe der Philosophie beschrieben hatte. Denn die Philosophie befindet sich, so Adorno, Zitat, in einer Wirklichkeit wieder, deren Ordnung und Gestalt jeden Anspruch der Vernunft niederschlägt. Also Verhältnisse, die jeden Anspruch auf Vernunft und Wahrheit, könnte man hinzufügen, niederschlagen, das sind unwahre Verhältnisse. Daher ist es der Philosophie verwehrt, sich in einen positiven Bezug zur Wirklichkeit zu setzen. Tut die Philosophie das dennoch, dient sie, Zitat, zu nichts anderem, als die Wirklichkeit zu verhüllen, man könnte sagen, als die Wahrheit zu verhüllen und ihren gegenwärtigen Zustand zu verewigen. Erkenntnis der Wahrheit führt nicht über das Konstatieren dessen, was ist, sondern über den Weg der Negation unwahrer Verhältnisse. Nur auf dem Weg dieser Negation dessen, was als unwahr erkannt wird, kann es zu Erkenntnis kommen. Im Gegensatz also zu einem Begriff der Geschichte, zu einem Bezug auf die Geschichte, der die Wahrheit der Geschichte verhüllt, betont Benjamin, ich bringe jetzt mal das Zitat im Zusammenhang, der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Und daran schließt das eben Zitierte an. dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Also die Katastrophe in der Geschichte bringt Benjamin in Zusammenhang mit dem, was im bürgerlichen Denken als Fortschritt gilt, im Hegelschen Denken als Voranschreiten der Vernunft zu immer größerem Bewusstsein der Freiheit und zu einer immer größeren Rationalität, Vernünftigkeit der Verhältnisse. Geschichte, das ist damit ja schon angedeutet, ist dann bei Hegel die Selbstoffenbarung des Geistes im Voranschreiten der Geschichte. Damit werden die gesellschaftlichen Verhältnisse mit dem Voranschreiten von Vernunft in Verbindung gebracht. Geschichte ist dann auch nicht, im Sinne Benjamins, nicht, wie bei Hegel, auf einen positiven Endzweck ausgerichtet, von dem dann die Opfer auf dem Schlachtfeld der Geschichte, so spricht Hegel, die Geschichte sei ein Schlachtfeld, auf dem es dann eben auch Opfer gibt. Und diese Opfer sind angesichts des positiven Endzwecks der Geschichte selbstverständlich als Kollateralschäden oder als Preis des Fortschritts gerechtfertigt. Man merkt im Grunde genommen schon, wie nahe das an der gängigen Wahrnehmung in unserer Gegenwart ja auch ist. Genau dagegen betont Benjamin, wenn die Geschichte in der Logik des Weiter so voranschreitet, walzt sie über Untergänge und unerfüllt gebliebene Hoffnungen und Möglichkeiten der Vergangenheit hinweg. Sie werden vergessen, verdrängt, dem Vergessenpreis anheimgegeben. Und die Katastrophe, die jetzt geschieht, wahrzunehmen und in das Denken aufzunehmen, eröffnet einen anderen Blick auf die Geschichte, als die es in der Logik Hegels oder des Historismus geschah. In den Blick kommen dann das Verlorene und die Verlierer, nicht die Sieger, sondern die Besiegten. Es wird möglich, so hat Benjamin formuliert, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten. Kommen zum dritten Punkt. Benjamins Kampf um Zeit und Geschichte, der ja hier schon angedeutet wurde, ist ein Kampf gegen den Mythos von der Wiederkehr des Gleichen, und zwar, wie er sich im Kapitalismus darstellt. Noch einmal zur Lesbarkeit der Geschichte. In dem, was Benjamin Jetztzeit nennt, treten ja, wie gesagt, Vergangenheit und Gegenwart in eine Konstellation, in der die Geschichte lesbar macht. Lesbar wird sie vor allem im Augenblick der Gefahr, wie Benjamin sagt. Für Benjamin ist es die Gefahr des drohenden Faschismus und des heraufziehenden Krieges. Von daher ist klar, dass angesichts der Gefahr der Kampf um Geschichte zugleich ein Kampf ist gegen die Totalisierung der faschistischen Herrschaftsverhältnisse und verbunden ist zugleich eben mit dem Kampf um die unterdrückte Vergangenheit, um all die in der Geschichte namenlos Besiegten. Das ist für Benjamin ganz charakteristisch, dass der Kampf angesichts des Augenblicks der Gefahr der Gegenwart zugleich immer ein Kampf um die unterdrückte, besiegte, verlorene Vergangenheit ist. Genau deshalb, weil es um diesen Kampf, um die Geschichte in Vergangenheit und Gegenwart geht, muss die Geschichte als Geschichte der Sieger unterbrochen werden. Das Kontinuum der Geschichte, wie Benjamin sagt, als homogene und leer dahinfließende Zeit des Fortschritts gesprengt werden. Vor den Siegern werden, so merkt Benjamin an, auch die Toten nicht sicher sein. Denn wenn die Sieger siegen, werden sie die Toten noch einmal vergessen und verdrängen und im Vergessen, in der Verweigerung des Eingedenkens, noch einmal töten. Der Kampf um die Geschichte ist ein Kampf gegen den Mythos der Wiederkehr desgleichen. Die Wiederkehr desgleichen ist genau das, was den Mythos charakterisiert. Dadurch wird der Mythos zur homogen dahinfließenden Zeit zur Wiederkehr desgleichen. Im Mythos geht es eben nicht um Geschichte, sondern um Natur, um das Einssein mit der Natur in ihrem gleichförmigen Fluss des Werdens und Vergehens und des Neubeginnens und das alles eingebunden, nicht in zeitlich-geschichtliche Konstellationen, sondern in die Konstellationen des Kosmos, in den Kosmos. Der Begriff Konstellationen, den Benjamin benutzt, hat seinen Sitz im Leben in der Konstellation der Gestirne. Er überträgt also quasi diesen mythischen Begriff der Konstellation der Gestirne, ne, im Immergleichen des Kosmos. Letztlich, ne, die sind ja alles Bewegungen im Rahmen des Immergleichen, verbindet er mit der Geschichte und deutet sie als Geschichte. Also, Benjamins Konstellationen steht gegen die Konstellationen der Gestirne, gegen die Ewigkeit des Kosmos und dem Mythos der Zeit als leerer gleichförmig dahinfließender Zeit in der Wiederkehr desgleichen. Nun ist, und das finde ich jetzt noch einmal besonders wichtig, spitzt er genau dieses Insistieren auf Zeit und Geschichte, die Kritik des Mythos, spitzt er zu auf den Kampf gegen den Kapitalismus. Denn der Kapitalismus ist in der Sicht Benjamins Mythos, der die Geschichte naturalisiert, und Mythos von der Zeit, von der ewigen Wiederkehr desgleichen. Die Naturalisierung der Geschichte wird zunächst einmal deutlich, wenn uns bewusst wird, dass Darwin die Natur gedeutet hat im Rahmen der Kategorie einer Selektion der Starken von den Schwachen und der Anpassungsfähigkeit der Starken im Kampf ums Überleben. Was Darwin meint, aus der Geschichte erkannt zu haben oder in die Geschichte reinprojiziert, das ist die Realität des Kapitalismus. In der kapitalistischen Konkurrenz geht es um das Überleben der Stärkeren, geht es um Sieger und Besiegte, und das wird als naturwüchsiger Prozess gesehen, der nicht gesehen wird in der Konstitution des Kapitalismus als einer Phase innerhalb der Geschichte, sondern das wird gleichsam naturalisiert im Sinne von, ja, das war ja immer so, das ist ja immer so das Gleiche. Zum Zweiten ergibt sich die Frage nach dem Mythos oder die Erkenntnis des Kapitalismus als Mythos aus der Erkenntnis der wahren Form. Der Marx hat ja gesagt, Kapitalismus ist die Produktion von Waren. In der Ware erscheinen, wie es Marx in seiner Analyse des Fetischcharakters der Ware und ihres Geheimnisses schreibt, Zitat, der gesellschaftliche Charakter der Arbeit und die Gegenständlichkeit ihrer Produkte als gesellschaftliche Naturerscheinungen dieser Dinge. Also, ein etwas komplizierter Satz. Gemeint ist, in den Produkten, also in den Waren, erscheint nicht, dass sie in der Arbeitsteilung produziert worden sind, sondern die Ware erscheint als ein unmittelbares, gleichsam naturwüchsiges Produkt. Es verbirgt den gesellschaftlichen Charakter ihrer Produktion. Sie verbirgt ihn auch, im Blick auf die Gegenständlichkeit der Ware. Die Ware erscheint uns, ja, was weiß ich, das ist ein Kuli. Da erscheint nichts davon, dass dieser Kuli nicht produziert wurde zu dem Zweck, dass ich schreiben kann, sondern dass der Gebrauchswert des Kulis gleichsam ein Nebeneffekt ist, sondern der Kuli wurde produziert, um mit der Produktion von Waren Kapital zu vermehren. Also diese gesellschaftlichen Zusammenhänge werden erst erkennbar, wenn die Ware in ihrem Fetischcharakter analysiert wird und aus ihrer Unmittelbarkeit, aus ihrem unmittelbaren Schein rausgelöst wird, um erkannt zu werden. Die Warenproduktion dreht sich darüber hinaus immer um das Gleiche, wenn ihr Fetischcharakter erkannt ist. Nämlich um das immer Gleiche der Vermehrung von Kapital, um genau diesen Selbstzweck. Und das auf einer immer höheren Stufenleiter voranschreitend, getrieben durch die Konkurrenz. Das immer Gleiche ist aber genau nach Erkenntnis der kritischen Theorie, also vor dem Hintergrund von Adorno und Benjamin, genau das immer Gleiche ist nicht Geschichte, sondern Mythos. Die Moderne ist dann gerade nicht das, was Max Weber darin meinte, erkannt zu haben, nämlich Prozesse der Rationalisierung, wo immer rationalere Produktions- und wissenschaftliche Methoden sich durchsetzen und die Moderne prägen. Sie ist nicht Rationalisierung, sondern Remythisierung. Sie ist auch nicht Entzauberung. Entzauberung zielte bei Max Weber darauf, dass quasi die vorgegebene Welt in ihrer Statik, in ihrem Ordnungsgestalt, dass die entzaubert wurde, ihr quasi ihren magischen Charakter verloren hat. Benjamin macht aber deutlich, dass die Moderne nicht Entzauberung ist, sondern magische Verzauberung, sprich vor allen Dingen über die Produktion und die Konsumtion von Waren. Diese Remythisierung und magische Verzauberung finden eben ihren Ausdruck im Kult der Waren, in einem Kult, der von ihrer Produktion, Distribution und Konsumtion und damit von den kapitalistischen Gesamtverhältnissen nicht zu trennen ist. Im kapitalistischen Mythos, so wie ich jetzt versucht habe, ihn deutlich zu machen, genau da wird die Zeit zu einer homogenen, fließenden und leeren Zeit. Denn die konkrete Zeit, die wird der abstrakten Zeit subsumiert bzw. untergeordnet. Grundlage dafür ist, dass Zeit ein wesentlicher Faktor abstrakte Zeit Zeit in einen abstrakten Zusammenhang eingeordnet wird. Zeit ist nämlich im Kapitalismus das Maß, in der die Verausgabung von Arbeit gemessen werden kann. Und dieses Maß der Verausgabung von Arbeit ist das Maß des Werts einer Ware. Also, konkrete Zeit ist eingebunden in den abstrakten Zusammenhang der Produktion von Waren, wo sie eben nicht auf ihre Qualität, auf ihre Inhaltlichkeit ankommt, sondern auf ein Abstraktes, dass sie dem abstrakten Zweck dienen, Kapital um seiner selbst willen zu vermehren. In diesen Prozessen gibt es keine Ruhe und keine Pause. Benjamin hat das sehr schön in dem Fragment Kapitalismus als Religion beschrieben, wo er gesagt hat, es gibt keine Unterschiede mehr, im Kult der Ware gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Alltag und Feiertag. Alles wird zum pausenlosen Kult der Ware, zu einem Kult, in dem Waren produziert und verkauft und konsumiert werden. Es gibt keine Ruhe, weil es immer wieder darum geht, sich in der unter den Zwängen der Konkurrenz auf neue Produktion, also auf neue effektivere Produktion einzustellen. Und wer dabei ruht, der scheidet in der Selektion der Konkurrenz aus dem Rennen aus. Und damit bewegt sich die Akkumulation von Kapital in selbstreferenziellen, leeren, unabschließbaren Kreisläufen, die unter dem Druck permanenter Beschleunigung stehen. Wer nicht mithalten kann, scheidet aus dem Rennen aus. Die Zeit des Kapitals ist damit vom Paradox einer auf Zukunft gerichteten Zirkularität geprägt. Also, es geht natürlich um die Ausrichtung auf Zukunft, aber in der Zukunft erscheint nichts Neues, sondern das immer Gleiche der Zirkulation von Produktion, also der Produktion und Zirkulation von Waren auf einer immer höheren Stufenleiter. Die unabschließbare, in ihren Kreisläufen aber geschlossene Lehre der Kapitalverwertung, vor der kann es keinen Halt geben. Akkumulation ist aus Gründen der Selbsterhaltung der endlosen Prozesse der Kapitalakkumulation unverzichtbar. Marx hatte das so in den Satz zusammengefasst, Zitat: Für den Wert, der an sich als Wert festhält, fällt schon deswegen Vermehrung mit Selbsterhaltung zusammen und er erhält sich nur dadurch, dass er beständig über seine quantitative Schranke hinaustreibt. Ne, entscheidend ist auch hier quantitative Schranke. Es geht nicht um Qualität, um Inhaltlichkeit, sondern um etwas Abstraktes, die Vermehrung, ja, wiederum von etwas Abstrakten, von Wert, von Geld, Kapital, um seiner selbst willen. In dem Sinne ist die kapitalistische Produktion inhaltsleer. Und die Lehre dieses Akkumulationsprozesses, die ist eingebannt in die homogene Lehre der Wiederkehr des Gleichen in einer dahinfließenden Zeit, ohne Ziel und ohne eine Perspektive, aus dem Bann des Immergleichen herauszukommen. Vielleicht lässt sich da jetzt schon etwas genauer ahnen, weshalb der Benjamin den Kapitalismus als Mythos versteht. Dass immer wieder Neues dabei das Alte verdrängt, also sprich immer wieder neue Moden und Marken und was es auch da immer gibt, produziert werden, das ist da kein, widerspricht dem nur scheinbar. Entscheidend ist, Zitat Benjamin, dass das Gesicht der Welt gerade in dem, was das Neueste ist, sich nie verändert, dass das Neueste in allen Stücken immer das Nämliche ist. Das, was als neu erscheint, ist nichts anderes als der immer gleiche Kreislauf, leere, inhaltsleere Kreislauf der Vermehrung von Geld, Kapital um seiner selbst willen. Auch das Neue in seinem permanenten Wechsel kann also die Leere der Veranstaltung nicht überspielen. Das Neue verschafft keine Befriedigung und Beruhigung, sondern produziert Langeweile, die dann wiederum nach Neuem schreien lässt. Für die gelangweilten Kunden und Kundinnen stehen heute dann auf den einschlägigen Event Esoterik und Spiritualitätsmärkten entlastende und vertiefende Angebote zur Verfügung. Die Palette reicht von der Intensivierung von Glückserfahrung über spirituelle Tiefenerfahrung von Sinn bis hin zur Dauerunterhaltung und Dauerberieselung durch Events. Gesucht und angeboten wird immer mehr vom Gleichen im mythologischen Kreislauf der Wiederkehr des Gleichen. Und weil der Mythos der Wiederkehr des Gleichen unerfüllt bleibt, also leer bleibt und zugleich Stress beinhaltet, weil immer mehr aus den Kreisläufen rausfallen und überflüssig werden in den Kreisläufen, sind diese mythischen Angebote im Blick auf den Kreislauf des Mythos, entweder vertiefende, spirituell vertiefende oder entlastende, kompensierende. Der vierte Punkt, die Grenze oder die Wiederkehr des Gleichen stößt aber dennoch auf Grenzen. Die Grenze der finalen Lehre des Kapitalismus oder den Leerlauf des Kapitalismus. Die Grenzen hat Karl Marx schon zumindest andeutungsweise erkannt, wenn er vom Kapital als prozessierendem Widerspruch spricht. Gemeint ist damit, das Kapital muss, weil es in der Konkurrenz produziert, immer neue technologische Innovationen bringen. Also es ist gezwungen, Arbeit durch Technologie zu ersetzen. Und damit gräbt es, so Marx, seine eigenen Grundlagen ab, denn Arbeit ist die Substanz für die Bildung von Wert und Mehrwert und damit für die Vermehrung von Kapital, für den Akkumulationsprozess. Diese logische Schranke, die Marx schon erkannt hat, die wird so etwa seit den 1970er Jahren auch als historische Schranke immer deutlicher erkennbar. Wir erinnern uns vielleicht an die Krise der 70er Jahre, wo die Rede von, die eine Verschuldungskrise war, sowohl im Blick auf Unternehmen, die Schulden aufnehmen mussten, um investieren zu können, und auch die Staaten, die in einer Verschuldungskrise waren und die deshalb auch sich verschulden mussten, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Nun konnten Verschuldungen immer mal wieder durch Ausweitung der Produktion, Kostensenkung, Verbilligung der Waren und Auswirkung der Märkte kompensiert werden. Darauf setzte ja auch letztlich das Programm des Neoliberalismus, das nichts anderes war als Versuch, die sich abzeichnende Krise des Kapitalismus zu kompensieren. Aber inzwischen ist vor dem Hintergrund auf der Grundlage der mikroelektronischen Revolution so viel an Arbeitssubstanz entsorgt, dass diese Kompensationsmechanismen zum Erliegen kommen. Und was wir in der Gegenwart erkennen, ist ja auch, dass der Kompensationsmechanismus, Geld über die Finanzmärkte quasi zu vermehren, also quasi Geld zu vermehren, was aber nicht durch eine reale Substanz gedeckt ist und deshalb Blasen bildet, die jederzeit platzen können und immer wieder geplatzt sind. Diese Krise, diese Akkumulationskrise, betrifft die kapitalistische Gesellschaft als Ganze. Das wird deutlich im Einbrechen von Produktion und Reproduktion, im Einbrechen von Wert und Abspaltung, wie das bei Exit heißt, im Einbrechen von Arbeit und Familie. Das kann ich aber jetzt nur hier andeuten, will aber gleich dabei noch darauf hinweisen, dass sich dieser Einbruch in Arbeit, in Produktion und Reproduktion letztlich auch oder im Kern auch ausagiert in dem, was dann heute Vielfachkrisen genannt wird, und wo man dann im Grunde genommen so tut, als ob das so eine jede Krise für sich betrachtet werden könnte und von ihrem Gesamtzusammenhang gelöst werden könnte. Also die Vielfachkrisen, die Zerstörung der Lebensgrundlagen, Einbrechen von Staaten, Krieg und Bürgerkrieg, Migration und Flucht, eskalierende Gewalt in staatlicher Repression und barbarisch-darwinistische Überlebenskämpfe, darin agiert sich genau der Zusammenhang aus, der beschrieben werden kann als Einbruch, als finale Krise, finale, das heißt nicht mehr immanent lösbare Krise des Kapitalismus im Einbrechen von Produktion und Reproduktion. Der Fluss einer homogenen und leeren Zeit, den Benjamin mit dem Fortschritt in Verbindung bringt, ist letztlich die Lehre, die mit der Kapitalvermehrung verbunden ist. Sie ist immer inhaltsleer, wie eben angedeutet, weil sie nicht auf Qualitäten, also auf Inhalte setzt, also im Grunde nicht danach fragt, was denn produziert werden soll, beispielsweise um Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen, sondern sie fragt nur, wie muss ich produzieren, um Quantitäten zu vergrößern. Und die Inhaltlichkeit, womit ich das mache, ist völlig scheißegal. Hauptsache, es werden Quantitäten vermehrt, sprich Geld und Kapital. Die Gegenstände der Welt werden damit nicht in ihrer eigenen Qualität anerkannt, sondern lediglich zum Material der Kapitalverwertung und in dieser Kapitalverwertung letztlich vernichtet. Mit der immanent nicht mehr zu überwindenden Krise der Verwertung läuft aber zugleich der abstrakte und irrationale Selbstzweck, Kapital um seiner selbst zu vermehren, selbst ins Leere. Sein Vernichtungspotenzial sieht Robert Kurz in der Unmöglichkeit, den Widerspruch zwischen metaphysischer Lehre und Darstellungszwang des Werts in der sinnlichen Welt zu lösen. Also, metaphysische Lehre, das ist die Inhaltslosigkeit, die mit der Akkumulation von Kapital verbunden sind. Aber diese Inhaltslosigkeit ist dennoch gezwungen, sich in konkreten Waren zu konkretisieren. Und darin steckt in diesem Darstellungszwang, in dem Zwang, die Vermehrung des Kapitals in Waren, die als Nebeneffekt auch einen Gebrauchswert haben, zu konkretisieren, steckt ein Vernichtungspotenzial, sagt Robert Kurz. Und zwar ein doppeltes. Ein gewöhnliches, Zitat, gewissermaßen alltägliches, wie es schon immer aus der Reproduktion des Kapitals ergibt. Also die Reproduktion des Kapitals war auch in ihren normalen Zusammenhängen immer mit Vernichtung von Menschen, Natur, Vernichtung überflüssiger Waren und so weiter, also verbunden. Ein alltägliches, wie es sich schon immer aus der Reproduktion des Kapitals ergibt, und ein gewissermaßen finales, wenn der Entäußerungsprozess an absolute Grenzen stößt. Und das ist genau das, was wir in der Gegenwart erleben. Die Akkumulation von Kapital als inhaltsleerer Prozess stößt auf eine Grenze, wo es immanent angesichts der logischen ökonomischen Schranke, aber auch der ökologischen Schranke, immanent keinen Ausweg mehr gibt. Die Naturalisierung der Geschichte, die Benjamin in der Selektion der Starken von den Schwachen sah, nimmt in der Krise vernichtende Züge an. Gekämpft wird um Leben und Tod, aber, jetzt wörtlich, es geht dabei um nichts mehr. Es wird gekämpft, aber der Kampf um Zugang zu Arbeit und Waren stößt weltweit immer ins Leere. Und so barbarisiert sich dieser Kampf ums Dasein. Es geht um nichts mehr, weil der kapitalistische Kampf um darwinistische Selbstbehauptung ins Leere läuft. Er barbarisiert sich, je mehr er die ihn zähmenden politischen Instanzen, politischen Instanzen ihre Grundlagen verlieren, das wäre jetzt so weltweit zu sehen, im Zerfall von Staaten, wo genau in den sogenannten, in den Leerräumen sich Banden, kriminelle Vereinigungen breit machen und sich ein brutaler Kampf ums Dasein in diesen Krisenprozessen darstellt. drei Aspekte, die Benjamin in seinem Fragment Kapitalismus als Religion beschrieben hatte, können das verdeutlichen. Zum Ersten, Benjamin hat den Kapitalismus als Kult permanenter Verschuldung ohne Entsöhnung beschrieben. Also ein Kult, der dazu zwingt, der Unternehmen zunächst mal immer dazu zwingt, Schulden aufzunehmen und diese Schulden dann durch Vorgriff auf, also es sind Vorgriff auf künftige Produktion und künftige Produktion, damit, wenn die gelingt, dann können die Schulden beglichen werden. Und in diesem, das hat Benjamin sehr früh gesehen, in diesem Prozess der Verschuldung steckt eine Perspektivlosigkeit, die es jetzt in religiöser Sprache gesprochen, die eine Entsöhnung unmöglich macht. Das Zweite, Benjamin hat in diesem Fragment gegen Nietzsche betont, Gott ist nicht tot, sondern in die Immanenz des Kapitalismus und seinen vernichtenden Verlauf eingewandert. In der Sprache metaphysischer Philosophie gesprochen, steht Gott den Verhältnissen oder der Welt, sie transzendierend gegenüber. Und Nietzsche hatte gesagt, also dieser Gott ist tot. Und Benjamin sagt, übrigens der Nietzsche als hohen Priester des Kapitalismus benennt, der sagt Benjamin, keineswegs, Gott ist keineswegs tot, sondern das, was mit Gott, Gänsefüßchen, früher gemeint war, ist in die Immanenz des Kapitalismus eingewandert, mit Marx gesprochen, Gott wird zum immanenten Ausdruck kapitalistischer Fetischverhältnisse, also sprich zum Götzen der Immanenz und zum Götzen dessen, worum es in der Immanenz des Kapitalismus geht. Und das nicht zu sehen, ist im Grunde genommen bürgerlich aufgeklärter Hochmut. Die kritische Erkenntnis gegen Nietzsche ist, Gott ist nicht tot, sondern gleichsam als Fetisch in die Immanenz der kapitalistischen Verhältnisse eingewandert. Robert Kurz spricht in diesem Zusammenhang von der Realmetaphysik des Kapitalismus. Also Metaphysik nicht jenseits des Realen, sondern in der Immanenz des Realen der kapitalistischen Verhältnisse. Oder mit Benjamin gesprochen, der Kapitalismus wird zur Religion. So als Theologe kann ich mir jetzt nicht verkneifen, da gerade anzumerken, dass wenn der Kapitalismus zur Religion geworden ist, nicht der Kapitalismus zur Religion geworden ist, sondern das bedeutet das Ende der Religion. Religion ist dann am Ende. Religion ist am Ende, wenn sie nicht mehr zwischen Transzendenz und Immanenz unterscheidet. Also wenn sie nicht mehr das unmittelbar Gegebene noch einmal auf neue, andere Ebenen überschreitet, sondern mit der Immanenz verschmilzt. Ja, im Grunde genommen wird die Immanenz zur Religion, der Kapitalismus wird zur Religion, und das ist aber zugleich das Ende der Religion. Zum Dritten, Benjamin hat gewusst, und so hat er das auch genannt, dass dem Begriff der Verschuldung eine dämonische Zweideutigkeit innewohnt. Und gemeint ist, der Begriff Verschuldung, da steckt immer auch der Begriff Schuld drin. Schuld und Verschuldung, das ist kein Zufall. Und Benjamin macht deutlich mit diesem Begriff, dass diese Verschuldung, auch im Sinne des Schuld und Verschuldung im Kapitalismus eben auch eine moralische Ausweglosigkeit bedeuten. Man kann tun und lassen, was man will, in der Immanenz der Verhältnisse, man findet keinen Ausweg aus Schuld, aus dem Kreislauf von Schuld und Verschuldung. In seinem Fragment Kapitalismus als Religion beschreibt er diese Ausweglosigkeit damit, dass er sagt, Zitat, Kapitalismus als Religion ist nicht mehr Reform des Seins, sondern dessen Zertrümmerung, Ausweitung der Verzweiflung zum religiösen Weltzustand. Also kapitalistische Religion zielt nicht auf ein Heil, wie immer wir das also jetzt beschreiben, auf eine Heilsverheißung für das Sein, sondern sie bedeutet Zertrümmerung des Seins. Obwohl Religion als Kapitalismus die Katastrophe ist und bis zum bitteren Ende in Katastrophen fortschreiten wird, Zitat Benjamin, liegt im Wesen dieser religiösen Bewegung, die der Kapitalismus ist, das Aushalten bis zum Ende, bis in die endliche völlige Verschuldung Gottes, den erreichten Weltzustand der Verzweiflung, auf die gerade noch gehofft wird. Von unserer Gegenwart her formuliert, Menschen sind so mit der Religion des Kapitalismus, sprich mit diesem Fetischsystem, verschmolzen, dass sie sich, wie Friedrich Jameson formuliert hat, eher den Untergang der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen können. Und darin liegt fünftens auch der gegenwärtige Augenblick der Gefahr. Augenblick der Gefahr war ja für Benjamin der Punkt, der Augenblick, von dem her blitzartig wahrgenommen werden konnte, was bedrohlich war. In der Gegenwart liegt die Brisanz des Augenblicks der Gefahr oder könnte, ich sage es vorsichtiger, darin liegen, dass die Zerfallsprozesse, wie sie sich inzwischen im Krieg und in der Ukraine auch in, wie da deutlich wird, auch in die Großmächte reinfressen, also zerfallen nicht mehr nur an der Peripherie in zerfallenden Staaten gesehen wird, sondern auch die Großmächte geraten in Zerfallsprozesse, wie sich dann an den hohen Verschuldungsraten aller Großmächte deutlich machen lässt. Und deren Kampf um Selbstbehauptung verbindet sich mit dem, was Hannah Arendt Selbstverlorenheit der Menschen genannt hat. Ich würde sagen, daran anknüpfend sagen, die Selbstverlorenheit ist Ausdruck der Krise der Subjekte, der Krise derer, die im Rahmen des Kapitalismus gezwungen sind zu handeln, aber nicht mehr handeln können. Also immer mehr gezwungen sind, in sich zu behaupten, in einer chaotisierenden, barbarisierenden Selbstbehauptung, aber keinen Ausweg sehen. Denn mit der Arbeit bricht eben auch die Grundlage ihres Selbstbewusstseins und ihrer Handlungsfähigkeit ein. Menschen sind so in ihrer Wahrnehmung auf Arbeit dressiert, dass sie sich, so könnten wir auch sagen, ohne Arbeit kein anderes Leben vorstellen, ohne dass Arbeit die Grundlage des Lebens nichts mehr anderes vorstellen kann. Und darauf sind sie auch auf der Handlungsebene gebannt. So würde ich jetzt den Begriff der Selbstverlorenheit weiterführen. Und diese Selbstverlorenheit verbindet sich oder geht einher mit der Verlorenheit, wenn man so will, mit dem Einbrechen nicht nur der Peripherie, sondern des Weltsystems, dem Einbrechen der Großmächte, wie sie im Krieg in der Ukraine deutlich wird. Der Krieg in der Ukraine als Krieg um Selbstbehauptung, der in der kapitalistischen, der Selbstbehauptung der Großmächte, die in den kapitalistischen Zerfall einbezogen sind, ist aussichtslos, geht ins Leere, weil es keine Grundlage mehr geben kann dafür, dass sich eine neue Hegemonie, eine neue Weltordnungsmacht oder wie man das nennen soll, herauskristallisieren kann. Robert Kurz, je unschon in seinem Buch Weltordnungskrieg zu Beginn der 2000er, je unhaltbarer und gefährlicher die Weltsituation wird, desto mehr tritt der militärische Aspekt in den Vordergrund und desto weniger wird die Hemmschwelle, Hightech-Gewalt in großem Maßstab einzusetzen, ohne lange zu fragen. Das ist letztlich die Dynamik, die dazu treiben könnte, den nicht mehr möglichen Ausweg in Selbstvernichtung durch einen Atomkrieg zu suchen. Zugleich, das habe ich eben schon angedeutet, werden die in ihrer Vereinzelung halt- und orientierungslosen Individuen in die Leere der Selbstverlorenheit getrieben. Das heißt, in Eigenverantwortung und Selbstoptimierung zu führenden sozialdarwinistischen Überlebenskampf abgeschoben, aber auch der ist perspektivlos. Und Versuche, das leere Selbst identitär bis zur Selbstvernichtung zu verteidigen, das könnte eine gefährliche Brücke sein, über die die Verteidigung der westlichen Freiheit und die Bereitschaft dafür, angesichts der Ausweglosigkeit auch den Preis der Weltvernichtung in Kauf zu nehmen, Plausibilität gewinnen könnte. Die Größe der westlichen Welt und die Größe der krächenden Individuen, die das aber abwehren wollen, zeigte sich dann in der Bereitschaft, das Leben einzusetzen, letztlich für den irrationalen Selbstzweck dieser Veranstaltung. Was, letzter Punkt, bleibt an Rettenden? Ich beginne bei Walter Benjamin. In dem Augenblick der Gefahr, den Benjamin im drohenden Faschismus und Krieg erkennt, genau da wird die Frage bedrängend, was retten könnte aus dem katastrophischen Fluss leerer homogener Zeit im geschlossenen Kontinuum der kapitalistischen Veranstaltung. Rettung, so Benjamin, kann in den Blick kommen, wenn der leere und homogene Fluss der Zeit unterbrochen und das Kontinuum der Geschichte gesprengt werden kann. Und das hängt an der Weigerung, zu vergessen und außer Acht zu lassen, worüber der Fluss der leeren Zeit hinwegwalzt, nicht zuletzt, so Benjamin, über die Namen von Generationen Geschlagener. Die Konstellation, die im Augenblick der Gefahr erkennbar wird, bietet, so Benjamin, aber nicht einen sanften Übergang, eine sanfte Transformation von etwas Altem in etwas Neuem, sondern sie impliziert einen Schock, wie er wörtlich sagt, einen Schock, der zur Unterbrechung des Immergleichen im Weg der Katastrophe führen kann. Der Schock wird erkennbar in dem, was Benjamin das dialektische Bild nennt. Im dialektischen Bild tritt das Gewesene mit dem Jetzt, mit der Jetztzeit blitzhaft in eine Konstellation zusammen. Und da kann etwas Rettendes aufblitzen. Im dialektischen Bild nämlich trägt die Vergangenheit im höchsten Grade den Stempel des kritisch gefährlichen Elements, also eines kritischen Elements, das der Gegenwart gefährlich werden kann, also in dem Sinne gefährlich werden kann, dass es die Gegenwart im kontinuierlichen Fluss unterbrechen kann, dass es die Gegenwart in ihrem Kontinuum aufsprengen kann. Dieses dialektische Bild kann zum dialektischen Umschlag, zum Einfall erwachten Bewusstseins werden. Und Erwachen, dieses Erwachen, von dem Benjamin spricht, ist ein Erwachen aus Schlaf und mythischer Träumerei, aus dem Kapitalismus, der als eine Naturerscheinung über Europa gekommen und in ihm eine Reaktivierung und in ihm und mit ihm eine Reaktivierung der mythischen Kräfte. Also die Sprengkraft bezieht sich auf dem auf das Erwachen aus dem Tiefschlaf des Kapitalismus und seiner Remythisierung der Verhältnisse. Das dialektische Bild lässt aus dem Traum erwachen und fördert noch nicht bewusstes Wissen vom Gewesenen zutage. Das ist ein bisschen, klingt da Freud an. Es blitzt aus dem Unbewussten, blitzt etwas hervor. Dieses Erwachen ist verbunden mit dem, was Benjamin Eingedenken nennt, und zwar das Eingedenken dessen, was in der Geschichte untergegangen ist, vor allem der Opfer, über deren Leichen der Fortschritt hinweggewalzt ist. Insofern zielt das dialektische Bild auf Rettung der Geschichte in allem, was sie Unzeitiges, Leidvolles, Verfehltes von Anfang an hat. Und insofern ist Rettung eine Kategorie, die sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart gilt und von Vergangenheit und Gegenwart nicht zu trennen ist. Und Rettung hat genau diesen schockartigen Effekt, dass mir aufblitzt, aus den veranlasst durch den Augenblick der Gefahr der Gegenwart, was denn los war in der Geschichte, jetzt in unserem Sinne in der Geschichte des Kapitalismus, was das denn für ein System ist, was da als Fortschritt gilt und über die Leichen geschlagener und ermordeter hinweggewalzt ist, ein System, das sich immer noch brüstet, Freiheit, Menschenrechte und Demokratie zu gehen, da kann aufblitzen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Das ist ein System, was in äußerster Brutalität über Leichen geht, über Leichen gegangen ist und weiter über Leichen gehen wird, bis hin zur Möglichkeit der Selbstvernichtung, wenn dieser Gang des Fortschritts nicht unterbrochen wird. Im gegenwärtigen Augenblick der Gefahr wird, wie schon angedeutet, die Tendenz zur Welt- und Selbstvernichtung lesbar und erkennbar. Das Potenzial für die Reform des kapitalistischen Seins, so will ich an Benjamin anknüpfend formulieren, ist erschöpft. Es gibt keine Möglichkeiten zu Reformen mehr. Die Ausweglosigkeit der kapitalistischen Konstitution läuft auf die Zertrümmerung, wie Benjamin das gesagt hat, von dessen Sein hinaus und mit ihm auf die Zertrümmerung des Zusammenlebens der Menschen und der Schöpfung als Grundlage allen Lebens. In der gegenwärtigen Situation könnte das aufblitzende dialektische Bild so entziffert werden, dass das Weiter-so der kapitalistischen Verhältnisse und deren Realmetaphysik in die Lehre der Vernichtung münden kann. Genau das wäre die gefährliche Erkenntnis, die aus der Geschichte die Gegenwart bedrängen und in Frage stellen könnte. Der im kapitalistischen Gang verborgene Gott bzw. Fetisch, so hatte Benjamin gesagt, wird auf dem Zenit der Krise erkennbar. Und es könnte sein, dass der Zenit dieser Krise jetzt erreicht wird, und der Fetisch der kapitalistischen Selbstzweck, der fetischistischen Selbstzweckbewegung erkannt werden kann. Damit, das heißt, mit den Kategorien, die den Kapitalismus konstituieren, müsste gebrochen werden. Das heißt, jetzt nur andeutungsweise gesagt, mit Wert und Abspaltung, also mit dem Kreislauf von Produktion und Reproduktion auf der abstraktesten Ebene, ebenso wie mit deren Vermittlung im Geld als abstraktestem Ausdruck des Werts, ebenso wie mit der Einbindung, der Absicherung, der nicht mehr möglichen Absicherung der kapitalistischen Verhältnisse, beziehungsweise ihrer Einbettung in die Polaritäten von Markt und Staat, Ökonomie und Politik, Subjekt und Aufklärung. Das wäre zu unterbrechen, zu sprengen, damit etwas Neues denkbar und dann auch machbar würde. Das dialektische Bild, das inmitten der sich zuspitzenden Krise des Kapitalismus, wo Benjamin sagt, vorbeihuscht, lässt all das eben aufblitzen, worüber der Kapitalismus hinweggewalzt und hinweggegangen ist. All das, was in seiner Geschichte untergegangen ist und in der Gegenwart dem Untergang geweiht ist. Genau diese bedrängende Erkenntnis zielt auf eine, so wie Benjamin sagt, auf eine Zäsur in der Denkbewegung, auf Dialektik im Stillstand. Und sie ermöglicht es, Dialektiker der Geschichte die Gefahrenkonstellationen betrachten und denkend ihrer Entwicklung folgen, wieder wörtlich Benjamin, jederzeit auf dem Sprunge, sie abzuwehren. Ohne Bruch, das wäre mein Fazit, mit den kapitalistischen Fetischverhältnissen und mit der Versuchung, in bruchlosem Weiter-so nach immanenten Auswegen aus der kapitalistischen Veranstaltung zu suchen, bleibt eine Rettung unmöglich.